Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kontext Sozialtalk. Mein Name ist Marie Kramp und heute möchte ich über das Thema Führungskultur und Organisationsstruktur in Zeiten des Wandels sprechen. Tja, um welchen Wandel geht es? Dass die Eingliederungshilfe seit vielen Jahren große Veränderungen durchlebt, ist, glaube ich, unbestritten. Ein Auslöser war sicher das Bundesteilhabegesetz, das ja die gesamte Branche strukturell, organisational und kulturell umkrempelt. Hinzu kommen aber auch die großen Herausforderungen des Fachkräftemangels auf der einen und steigende Bedarfe an Teilhabeleistungen auf der anderen Seite und natürlich die Auswirkungen der Pandemie. Kurz gesagt, die Branche durchlebt bewegte Zeiten und Zeiten des Wandels. Führungskräften in sozialen Organisationen kommt hier eine wichtige Rolle zu. Und zwar sind sie in vielerlei Hinsicht gefordert, diesen Wandel zu begleiten und aktiv zu gestalten. In unserem Online-Magazin Konzepte haben wir vor einiger Zeit mal einen Artikel dazu veröffentlicht, welchen Spagat Führungskräfte derzeit bewältigen müssen, welche Unsicherheiten wir auch in unserer Beratung manchmal bei Führungskräften wahrnehmen und wie agile Führungsmethoden, wenn überlegt eingesetzt, eine zeitgemäße Führungskultur schaffen können, die eben diesen Wandel mittragen kann. Ich verlinke diesen Artikel auf jeden Fall in den Shownotes, aber wahrscheinlich ist jetzt die große Frage, warum ich diese lange Vorrede halte. Ich hole deshalb so weit aus, weil unser heutiger Gast ein großer Verfechter von eben solchen agilen Führungsmethoden ist und diese noch weitgehender bei sich implementieren möchte, als wir das in dem Artikel darlegen und auch empfehlen. Dr. Christian Geier ist Vorstand des Bathildesheim e.V. und Vorstandsmitglied im BEB. Er sieht in einem partizipativen Führungsstil bzw. perspektivisch in der Abschaffung von klassischen Hierarchien das nötige Potenzial, um den Menschen, die die Teilhabeleistungen in Anspruch nehmen, auch die gebotene Mitbestimmung zu ermöglichen. Inwiefern, das wird er uns gleich genauer im Gespräch erklären. Mit dieser Folge, genauso wie mit unserem Artikel in Konzepte, möchten wir einen Beitrag zur Debatte um zeitgemäße Strukturen in sozialen Organisationen liefern. Denn klar ist ja auch, dass nicht eine Lösung für alle passt, sondern dass Unternehmenskultur, Geschichte, der Aufbau und sehr viele weitere Faktoren in diese Frage reinspielen, welchen Führungsstil es braucht, um erfolgreich zu sein. Erfolgreich also in der Leistungserbringung, in der Bindung und Gewinnung von Mitarbeitenden und natürlich auch in der Wirtschaftlichkeit. Nun habe ich aber lange genug monologisiert und wünsche Ihnen und euch viel Spaß bei meinem spannenden Gespräch mit Dr. Christian Geier. Ich freue mich jetzt auf mein Gespräch mit Dr. Christian Geier, Vorstand des Bathildesheim e.V. und Vorstandsmitglied beim Bundesverband Evangelische Behindertenhilfe. Herzlich willkommen, Herr Geier.
Hallo, Frau Kramp.
Herr Geier, die Herausforderungen für Organisationen der Eingliederungshilfe sind ja vielfältig. Eine der größten ist es im Moment, die Organisation so zu verändern, dass Teilhabe und Partizipation zum Alltag in der Kultur und den Leistungen der Einrichtungen werden. In einem Kommentar in den BEB-Informationen habe ich da von Ihnen gelesen und ich zitiere Sie: Die Transformation von der Fürsorge über die Integrations- zur Inklusionslogik ist fachwissenschaftlich und professionstheoretisch umfangreich reflektiert. Kaum im Fokus der Auseinandersetzung sind die Organisationen selbst, die die Orte und Rahmenbedingungen für Teilhabeleistungen darstellen. Können Sie das einmal kurz erläutern, inwiefern in Ihren Augen die Organisationen noch zu wenig in der Betrachtung sind?
Ja, insofern, als dass sofort auf die Prozessebene gesprungen wird, zum Beispiel eine der Kernprozesse, die Teilhabeplanung. Mhm. Und dass dort dann auch richtigerweise die Inklusionslogik in die Umsetzung kommt und geschaut wird, wie kann hier selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung im Planungsprozess selbst verortet werden und dann auch sichergestellt werden, dass sie mit ihrem Willen, ihren Wünschen und Bedarfen ja zentral zu Wort kommen und ihr Anliegen einbringen können. Das Ganze, so meine These, funktioniert aber nur dann richtig gut, wenn die Organisation als solche auch einer Inklusionslogik folgt. Das heißt, nicht nur, verstehen Sie das richtig, in Anführungsstrichen bitte das nur setzen, nicht nur in einem Kernprozess, sondern insbesondere auch im Hinblick auf die Organisationsstrukturen und die Organisationskultur und wahrscheinlich eher Kulturen.
Genau, also das heißt, es muss sozusagen ein etwas größerer Blick nicht nur auf einzelne Prozesse, sondern eben auf das gesamte Konstrukt, vor allen Dingen auch dort, wo die Leistungserbringung ja stattfinden soll, geworfen werden. Welche Notwendigkeit sehen Sie denn jetzt für Organisationen mit Blick auf eine teilhabeorientierte, partizipative und damit auch zeitgenössische Eingliederungshilfe?
Die Notwendigkeit sehe ich darin, dass das Ganze ja in einer Wechselwirkung funktioniert. Also nochmal auf das Beispiel vorhin eingegangen. Natürlich kann man das machen und sofort auf die Prozessebene gehen und dort die Veränderungen durchführen. Ich meine aber, dass diese Prozesse dann wirksam werden können, wenn man die Wechselwirkung zwischen dem Selbstverständnis der Organisation, ihrem strukturellen Aufbau und dem, was wir Kultur nennen, mitbedenkt, weil sie mittelbaren Einfluss auf die Prozesse und die Prozessgestaltung und damit Wirksamkeit haben. Und in dieser Wechselwirkung ist richtig Musik drin, die aus meiner Sicht Teilhabe dann organisatorisch, organisational noch besser möglich macht. Mit Ihrer zweiten Fragestellung nach der Notwendigkeit auf eine teilhabeorientierte Eingliederungshilfe möchte ich sagen, dass die Notwendigkeit ja aus vielerlei Hinsicht als Anforderung aus der Umwelt auf die Organisationen zukommt und gleichzeitig aber auch eine Anforderung aus der Innensicht der Organisation ist. Also, um es konkret zu machen, wir haben die Anforderung, dass die NutzerInnen unserer Dienstleistungen selbst bestimmen wollen über ihr Leben und über die Unterstützungsleistung. Wir haben die Anforderung aus der politischen Umwelt, Stichwort novelliertes SGB IX oder das Änderungsgesetz Bundesteilhabegesetz, was die Teilhabe in den Mittelpunkt stellt und eine andere Logik als Anforderung beschreibt, nämlich weg von der Einrichtungszentrierung hin zur Personenzentrierung. Und aus der Innensicht haben wir doch jedenfalls sehr häufig die Anforderung, dass wir Teilhabe tatsächlich auch unterstützen wollen, also auch aus einer Eigenmotivation heraus. Und mit diesen vielfältigen Anforderungen, die dann ja noch flankiert werden durch Anforderungen von Mitarbeitenden, ebenfalls selbstbestimmt oder selbstbestimmter arbeiten zu können, unter Stichwort Digitalisierung, um die Komplexität auch wirklich groß zu machen, kommen wir dann in diesen Bereich der Veränderungsnotwendigkeit auch und insbesondere auf organisationaler Ebene.
Das heißt letztlich, was Sie ja nicht nur fordern, sondern ja auch als Praktiker und als Vorstandsmitglied in einem Fachverband auch leben und raten, ist eigentlich eine komplette ja eben Neuordnung, nicht nur jetzt von sozusagen von Leistungen, Strukturen oder so, sondern eben vor allen Dingen mit Blick auf diese eigene Anspruchshaltung auch aus der Leistungserbringung heraus, die dann sozusagen den Kulturwechsel auch mit sich bringt. Wenn ich Sie da jetzt richtig zusammengefasst habe. Die Mitarbeitenden haben Sie ja gerade auch schon angesprochen. Natürlich stehen im Fokus dieser Veränderungen die Nutzerinnen und Nutzer der Angebote. Aber es braucht ja auch die Mitarbeitenden, die sich mit diesen Werten identifizieren können, die sich mit der Arbeit identifizieren können und die auch einfach bestimmte Ansprüche an ihren Arbeitsplatz haben und an ihre Arbeitsweisen. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, wir haben als Idealbild eine partizipative Unternehmenskultur, also sprich, wo nicht nur NutzerInnen partizipieren können im Sinne ihrer Teilhabe und der Dinge, die sie sich für sich wünschen, sondern vielleicht auch mit Blick auf die Mitarbeitenden, dann würde ich gerne nochmal einen Teil aus Ihrem Kommentar zitieren. Da sagen Sie nämlich, und jetzt startet das Zitat, dass zum Beispiel eine vertikale Hierarchie als Organisations- und Führungsmodell mit selbstbestimmter Teilhabe als Organisationszweck nicht vereinbar ist. Können Sie das einmal kurz erläutern?
Ja, das ist meine These, dass genau das, was ich eben als Wechselwirkung beschrieben habe, hier ja jetzt auch zum Ausdruck kommt, dass wenn wir als Dienstleistungsorganisation in der Eingliederungshilfe für Teilhabe stehen und dass unser Kernauftrag und unsere Kernleistung ist, Teilhabe von Menschen mit Beeinträchtigung zu unterstützen, zu ermöglichen, zu fördern, jedenfalls soweit es in unseren Möglichkeiten und vor allem dem Willen der NutzerInnen gemäß entspricht, tun, dann brauchen wir Rahmenbedingungen, die dem dienlich sind. Und meine These ist, dass der klassische Organisationsaufbau, das Organisations- und Führungsmodell der Hierarchie hier für nicht zuträglich ist, weil es permanent in die Organisation hinein Fremdbestimmung kommuniziert und damit diejenigen, die die Dienstleistung erbringen, in ihren Möglichkeiten, in ihren Entscheidungen einschränkt und in eine Abhängigkeit führt. Und zugleich schließt es die NutzerInnen als quasi Organisationsmitglieder von einer Teilhabe an den auch Organisationsprozessen und Entscheidungsprozessen aus.
Das finde ich nochmal sehr spannend, was Sie gerade gesagt haben. Also ich nehme daraus jetzt im Prinzip zwei Sachen mit. Einmal, dass natürlich Menschen, die anderen Menschen Teilhabe ermöglichen sollen, selbst auch teilhaben können müssen an den Rahmenbedingungen, in denen sie das tun. Und zweitens auch nochmal, was ich wichtig fand, dass Sie sozusagen die NutzerInnen als quasi Mitglieder der Organisation, so habe ich Sie, glaube ich, gerade verstanden, finde ich auch nochmal wichtig. Denn letztlich geht es ja genau darum, ich finde Augenhöhe mittlerweile schon fast wieder einen problematischen Begriff nach dem Motto, wer definiert die Augenhöhe? Aber es geht ja ein Stück weit auch darum, sozusagen ein gesamtes Konstrukt aus Teilhabe und Selbstbestimmung und Mitbestimmung zu schaffen. Und ich glaube, dann auch die NutzerInnen als Teil der Organisation zu begreifen, ist sicherlich auch nochmal ein wichtiger Aspekt, den ich nochmal sehr interessant fand.
Ja, zumal die NutzerInnen ja noch in einem größeren Abhängigkeitsverhältnis zur Organisation stehen als die MitarbeiterInnen und insofern unmittelbar betroffen sind von den Entscheidungen innerhalb der Organisation, weil sie sich auswirken auf die Unterstützungsleistung und diese Unterstützungsleistung ermöglichen oder hemmen dann gegebenenfalls die Teilhabe. Also es ist zumindest ein nicht unwesentlicher Faktor. Und in dem hier die Organisation auch, wenn Sie so wollen, ein demokratischer Lernort wird, wo Beteiligung und Teilhabe auch im Sinne von Partizipation an Entscheidungen gelebt und praktiziert wird, besteht aus meiner Sicht eine größere Chance, dass Teilhabe selbstverständlich wird in der Logik der Organisation, in ihren Strukturen und dann auch Prozessen, sodass das für die Dienstleistung an sich die bestmöglichen Rahmenbedingungen dann schafft.
Ja, das ist eben genau diese Wechselwirkung, die Sie ja vorhin schon einmal beschrieben haben und jetzt, glaube ich, die jetzt auch nochmal sehr deutlich geworden ist, dass es eben alles zusammenhängt und im Zweifelsfall dann eben immer, wenn es nicht gut läuft, um es jetzt mal ganz platt zu sagen, zu Lasten dann der Teilhabe der NutzerInnen geht.
Ja, zumal die Organisation ja, das liegt in der Sache selbst begründet, natürlich ein Eigeninteresse hat und dieses Eigeninteresse verfolgt und dann auch die Möglichkeiten hat, dieses durchzusetzen und umzusetzen, gegebenenfalls gegen die Erwartungen der Mitarbeitenden und ihrer Fachlichkeit, aber natürlich auch den Erwartungen der NutzerInnen.
Absolut. Wenn wir jetzt vielleicht nochmal auf eine etwas noch konkretere Ebene gehen, dann benennen Sie ja in diesem Kommentar, auf den ich mich jetzt hier die ganze Zeit beziehe, die kollegiale Hierarchie als ein mögliches Organisationsmodell, das eben diese partizipativeren Strukturen, über die wir hier gerade gesprochen haben, einführt und damit eben auch die personenzentrierte und teilhabeorientierte Leistungserbringung begünstigen kann. Können Sie das Modell einmal kurz erklären und eben wie es auch Partizipation im Allgemeinen dann fördern kann?
Also ich beziehe mich da auf das Organisations- und Führungsmodell Kollegiale Führung von Bernd Österreich und Claudia Schröder, die das entwickelt haben. Das ist ein Organisations- und Führungsmodell aus dem Bereich der Selbstorganisation und meint im Kern, dass es um verteilte Führungsarbeit geht. Ein Spitzensatz von den beiden ist, Führung ist zu wichtig, um sie Führungskräften zu überlassen. Ja, also um da gleich auch ein Missverständnis auszuräumen, es geht nicht darum, dass keine Führung mehr stattfindet, sondern eine andere Art von Führung, verteilte Führung. Und das habe ich in diesem Begriff der kollegialen Hierarchie gebracht. Hierarchie, da denken wir natürlich immer an das klassische Modell oben unten. Hierarchie selber meint ja von der Wortbedeutung her heilige Ordnung. Und die Frage ist, was für ein Ordnungssystem, was für Ordnungsmomente hat denn die Organisation? Und von Bernd Österreich und Claudia Schröder habe ich genommen dieses kollegiale Moment. Ja. Wobei kollegial jetzt nicht heißen soll, alle entscheiden über alles, sondern dieses Modell ist sehr strukturiert und arbeitet mit einer Kreisstruktur, also statt eines klassischen Organigramms, das ja das oben und unten abbildet, wird hier in Kreisen, in konzentrischen Kreisen gedacht und gehandelt, zwar von dem Außenkreis, wo der unmittelbare Kontakt zu den NutzerInnen unserer Dienstleistungen besteht, hinein in die Mitte der Organisation. Und das Entscheidende ist, dass die Führungsrichtung jetzt vom Außen ins Innere erfolgt. Also nicht mehr, wie man das klassischerweise kennt, von oben nach unten und auch jetzt nicht einfach nur das Organigramm auf die Seite gelegt und dann wird aus dem Zentrum der Organisation in die Peripherie geführt. Das wäre dann ja tatsächlich nur ein wenig Kosmetik, sondern jetzt wird vom Außen, also dort, wo die Dienstleistung stattfindet, das ist ja eine personenbezogene Dienstleistung, unsere Dienstleistungen basieren auf Interaktion, von diesem Ort aus wird die Organisation geführt und das ist der entscheidende Paradigmenwechsel und übersteigt insofern klassische partizipative Ansätze, weil da hört der Partizipationsgrad bei der Delegation von Entscheidungsmacht auf und Selbstorganisation meint dann ja darüber hinaus die Selbststeuerung, die natürlich nach Regeln verlaufen muss, auf die man sich committet, um dann verteilte Führungsarbeit praktizieren zu können. Denn wie gesagt, Führung braucht es. Es geht auf keinen Fall darum, ins Chaos zu laufen und dann darin zu versinken, sondern mit diesem Modell sehr strukturiert, methodenbasiert Führung allen zu ermöglichen, die führen wollen. Und da finde ich jetzt das inklusive Moment, was wir aus der Teilhabeorientierung unserer Dienstleistungsorganisationen erkennen, sehr spannend, dass jetzt dieses Moment reinkommt. Alle dürfen, wenn sie wollen. Und gleichzeitig gilt, alle, die wollen und dürfen, können aber noch nicht führen. Insofern braucht es dann dort auch der entsprechenden Potenzialentfaltung, Begleitung und Entwicklung.
Also das heißt, Führungskräfte werden jetzt nicht abgeschafft in dem System, doch, sondern, okay, also sie gehen sozusagen den ganzen radikalen Weg, dass es keine Führungskräfte mehr gibt. Also ich frage tatsächlich deshalb nach, weil also ich kenne genau einen Träger hier, ich komme aus Dortmund, in der Kinder- und Jugendhilfe, der selbst organisiert arbeitet und da gibt es keine Führungskräfte. Die arbeiten mit Fachberatung und Mitarbeitenden und da werden eben Entscheidungen im Kollektiv getroffen, basisdemokratisch. Das funktioniert, aber ich habe eben jetzt auch schon von Versuchen gehört, wo es dann eben so ist, dass es doch eben eine Führungskraft gibt, die aber eben sozusagen den Rahmen vorgibt, also nicht Entscheidungen top-down trifft, aber schon eben noch da ist, um sozusagen Leitplanken zu setzen oder so, sozusagen eine Art Agilität light oder so.
Zunächst erstmal, wenn wir rein vom Konzept der kollegialen Führung ausgehen, dann braucht es keine Führungskräfte mehr. Gleichzeitig gilt, sie können nicht von heute auf morgen Organisationen auf Selbstorganisation umstellen und die Führungskräfte abschaffen. Das wäre dann tatsächlich der Gang ins Chaos. Mhm. Denn das habe ich eben angedeutet, neben dem Dürfen und Wollen bedarf es ein Können. Und ja, dieses Können muss aufgebaut werden. Das heißt, wir sprechen hier über eine Transformation, die auch entsprechend Zeit braucht. Und in diesem Übergang, in diesem Lernprozess, da braucht es natürlich weiterhin Führungskräfte, aber auch eine spezielle Form von Führungskräften, nämlich Führungskräfte, die in ihrer Haltung und ihrem Verhalten sich mitverändern, die immer mehr loslassen und immer mehr ins Coaching gehen, bis sie sich dann tatsächlich überflüssig gemacht haben. Wenn es denn die Organisation diesen Zustand eines Tages erreicht. Wenn nicht, dann ist dieses Modell auch offen für Führungskräfte, allerdings anderer Art, wenngleich das immer auch ein, würde ich sagen, Störfaktor dann bleibt.
Okay, spannend. Also jetzt muss ich aber doch mal neugierig sein und fragen, weil Sie ja doch auch Vorstand sind bei einem Träger. Machen Sie das schon so bei sich in Bad Hildesheim?
Wir experimentieren in der Tat mit diesem Modell. Das Anspruchsvolle und Schöne zugleich ist ja, dass man bei diesen agilen Modellen nicht wie früher sich das alles im Klein-Klein vorüberlegt, einen Megaplan macht und dann in die Umsetzung geht und heute weiß, dass man zum Stichtag X dann komplett auf kollegiale Führung umgestellt ist, sondern das ist ein agiler Entwicklungsprozess, der iterativ erfolgt, schrittweise, wo es um Reflexion, Lernen geht, nächste Schritte. Es ist ein Experiment, das wir starten und Experiment heißt, das kann funktionieren, muss aber nicht. Wir sind da also ergebnisoffen und fahren im Grunde auf Sicht. Also wir haben dann unsere Ideen, was kann als nächster Schritt kommen oder auch als übernächster Schritt, aber weiter können wir gar nicht blicken. Dann machen wir unsere Erfahrungen, reflektieren das und überlegen dann, wie es weitergehen kann.
Ja, da spielen aber viele Faktoren auch mit rein, die man berücksichtigen muss. Zum Beispiel, wie sind auch die Teams aufgestellt? Wollen die das? Also es hängt ja auch von den einzelnen Mitarbeitenden ab, ob die sich die Verantwortung auch zutrauen oder ob die vielleicht nicht auch die Sicherheit einer Führungskraft brauchen. Und das ist natürlich, das ist ja wirklich, was Sie hier im Prinzip vorschlagen, ein absoluter Wandel im Selbstverständnis einer Organisation, wenn die sich wirklich dahin entwickeln würde. Ne? Es gibt ja auch ganz viele Modelle, in der Pflege gab es das ja auch, die es ausprobiert haben und manchmal klappt es und manchmal nicht. Und ich glaube, das ist vielleicht auch nochmal wichtig zu hören, wie das dann in der Praxis ist. Und ich finde es spannend, dass Sie sagen, wir experimentieren damit und gucken mal, wie es läuft. Ne?
Genau, wir gucken. Wir haben das ausgeschrieben und es konnten sich Teams melden und haben dann Pilotteams, die das für uns gerade ausprobieren, die sehr unterschiedlich sind, sowohl vom Leistungsfeld, also Jugendhilfe und Eingliederungshilfe zum Beispiel, kleines Team und großes Team, Team mit Führungskraft und Team schon ohne Führungskraft und machen da sehr unterschiedliche Erfahrung und auch die ganzen Herausforderungen, die das mit sich bringt an den Naht- und Schnittstellen der Organisation, weil wir ja zu, weiß ich nicht, 98% noch klassisch organisiert sind, ja. Das aber zu lernen und jetzt zu gucken, okay, was nehmen wir daraus mit und kann ein nächster Schritt sein? Also wir wissen jetzt auf jeden Fall, wir müssen es in einer Organisationseinheit ausprobieren, um gerade diese Naht- und Schnittstellen innerhalb der Organisationseinheit, aber auch dann zur Gesamtorganisation besser gestalten zu können. Und diese Teams, die sich bereit gefunden haben, die wollen. Und es gibt auch Pilotteams, die sagen, das kriegen wir jetzt gerade nicht mehr hin.
Ja.
Die dürfen dann natürlich auch wieder aussteigen. Interessant war bei den beiden Teams, die auch wieder ausgestiegen sind, die haben mehr eine Pause-Taste gedrückt, als komplett auszusteigen, weil sie gesagt haben, ja, aber das, was wir uns bislang erarbeitet haben, das wollen wir behalten. Also, da gehört ja zu, dass man Rollen definiert, Führungsrollen, also das, was bislang positionsorientiert bei einer Führungskraft an Aufgaben lag, wird in der kollegialen Führung verteilt. Und alle, die wollen, können einen Teil dieser Führungsarbeit übernehmen. Das heißt, eine Person übernimmt nicht mehr alles, sondern es wird in Aufgabenpakete runtergebrochen und gegebenenfalls Rollen zugeordnet. Also der Rolle Dienstplanerin oder der Rolle Ökonomin oder der Rolle Konzeptentwicklerin oder Lernbegleiterin, Moderatorin und so weiter. Und dann kann ich mich auf diese Aufgabe, auf diese Führungsarbeit konzentrieren, hier mein Können aufbauen, mein Potenzial einbringen und somit übernehme ich für die anderen die Führungsarbeit. Heißt aber auch, und das unterscheidet dieses Modell von kollektiver Führung, in dieser Rollenverantwortung entscheide ich auch für das Team.
Ah, okay.
Das heißt, die Kolleginnen und Kollegen sind dann auch an meine Entscheidung gebunden. Ich muss nicht jede Entscheidung im Team vorstellen und basisdemokratisch entscheiden lassen.
Okay, ja.
Die Entscheidungswerkzeuge der kollegialen Führung, die bespricht man miteinander und man kann definieren, welcher Entscheidungssachverhalt wird wie entschieden. Da herrscht eine große Transparenz mit der sogenannten Delegationsmatrix und darauf ist dann sichtbar, was darf ich in meiner Rollenverantwortung alleine entscheiden. Bei welcher Entscheidung sollte ich X oder Y konsultieren? Wer hat gegebenenfalls ein Vetorecht?
Okay, wow, jetzt sind wir auf jeden Fall schon relativ tief auch eingestiegen in diese Grundlagen der kollegialen Hierarchie, wie Sie es jetzt genannt haben. Ich finde das total interessant. Wie gesagt, ich weiß, dass da die Meinungen auch so, glaube ich, ein bisschen auseinandergehen, wie viel es davon braucht und wie gut das gelingen kann. Ich bin auf jeden Fall total gespannt, wie das bei Ihnen weitergeht mit dem Experiment, das da gerade läuft und finde die Erkenntnisse, die Sie bis jetzt schon daraus gezogen haben, auf jeden Fall auch sehr spannend. Würde mich freuen, wenn wir darüber in Austausch bleiben und mal gucken, ob wir sozusagen eine Folge machen können, die dann nochmal schaut, wie ist es weitergegangen. Denn letztlich reden wir ja darüber, dass die Eingliederungshilfe, also jetzt mal von Leistungserbringerseite, auch von den Organisationen heraus, sich verändern muss, um eben das Ziel dieser personenzentrierten Leistungserbringung wirklich vernünftig auch erbringen zu können.
Und das ist mir, Frau Kramp, ein ganz wichtiger Punkt, weil es könnte das Missverständnis aufkommen, wir experimentieren damit, weil wir hier diesem Trend einer agilen Organisations- und Führungsstruktur folgen wollen. Unser Interesse ist wirklich Teilhabe bestmöglich zu ermöglichen. Und insofern experimentieren wir mit einer Form der Selbstorganisation, weil wir die Hypothese haben, dass dadurch sich die Rahmenbedingungen, also nochmal Struktur, Kultur, aber auch Prozesse verändern und so besser Teilhabeleistungen ermöglichen.
Ja, nehme ich so mit, lasse ich auch so stehen, finde ich nochmal sehr wichtig, auch für den Schluss, dass Sie das nochmal so deutlich hervorgehoben haben. Denn darum geht es uns. Ne? Auch in dieser Folge soll es ja darum gehen, was braucht es für eine Zeit, ich habe es zeitgemäße Führungsverständnis, zeitgemäße Eingliederungshilfe genannt. Es geht eben darum, Teilhabe zu ermöglichen. Und da muss man dann eben auch schauen, vielleicht mal zu experimentieren oder so. Also vielen herzlichen Dank, dass Sie uns da diese Einblicke auch gegeben haben in jetzt in Ihr konkretes Vorhaben, aber auch in die ganze Theorie und auch in Ihre Thesen, die so dahinter stehen. Haben Sie noch irgendwas, was Sie gerne ergänzen möchten jetzt zu diesem Thema, das wir hier gerade, natürlich können wir es nicht in aller Tiefe besprechen, dafür fehlt uns in diesem Format die Zeit. Trotzdem möchte ich Ihnen gerne die Gelegenheit geben, falls Sie noch irgendwas zur Ergänzung haben, das auch noch loszuwerden.
Ja, uns ist sehr bewusst, dass wir natürlich dann eines Tages auch mal den Beweis antreten müssen, dass das Teilhabe besser ermöglicht. Bislang ist es, wie gesagt, eine Hypothese und wir überlegen zum Beispiel gerade daran, auch hier in Richtung Wirkungsforschung noch was zu machen, um auch empirisch zumindest eine, so hoffen wir dann, eine Korrelation feststellen zu können. Aber das steht aus. Beweisen werden wir es nie können. Das lässt sich kausal sicherlich nicht herstellen. Aber das soll der Vollständigkeit halber gesagt sein, dass das noch aussteht und wir auch ganz am Anfang dieses Experiments sind.
Ja. Wunderbar. Ich bedanke mich, Herr Geier. Ich finde es wirklich spannend und wir bleiben in Austausch. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Machen Sie es gut. Bis bald.
Tschüss, Frau Kramp.